go.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein sehr, sehr herzliches Willkommen zuerst den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Wie schön, dass wir mit euch heute diesen Tag feiern und uns mit euch freuen dürfen, heute an eurem Fest. Herzlich willkommen auch Ihnen, den Eltern, Patinnen, Paten, Verwandten, Freundinnen und Freunden, allen, die Sie mit den jungen Menschen heute feiern. Herzlich willkommen auch den Menschen, die am Telefon den Gottesdienst mitfeiern. Und herzlichen Dank schon einmal jetzt für die wunderbare Musik, die uns heute begleitet. Thomas Bethmann, Hans Höhn und Peter Paulnitz. Schön, dass Sie da sind. Ein Wort bin ich von der Technik gebeten worden zu sagen. Es würde für die Übertragung und den guten Ton helfen, wenn Sie Ihr Handy richtig ausschalten würden. Minimum das WLAN. Aber stumm reicht nicht aus. Das WLAN stört an manchen Stellen die Übertragung. Vielen Dank dafür. Die Taufkerzen, die Jugendlichen hier vorne aufgestellt haben, sie erinnern uns daran, was Konfirmation ist. Und was wir alle heute mit euch zusammen, auch für uns selbst, feiern, das Ja zu unserer Taufe. Gottes Weg mit uns hat viel früher begonnen, als wir manchmal denken. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lasst uns miteinander singen.
Thank you.
Lasst uns im Wechsel beten mit Psalm 23. Die Männer beginnen mit mir, die Frauen antworten mit den eingerückten Versen. Und ich bitte Sie, soweit es Ihnen möglich ist, dazu aufzustehen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.
Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Unser Gott, wir danken dir für das Geschenk dieses Tages. Wir danken dir für alle Jugendlichen, die sich heute konfirmieren lassen. Konfirmation heißt stark machen, befestigen, ermutigen. Lass sie und uns alle erfahren, dass du ein Gott bist, der stark macht und zum Leben hilft. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Die Lesung für den heutigen Tag steht im 5. Kapitel des Matthäus, aus der Bergpredigt. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Bitte nehmen Sie Platz.
Thank you.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Familien, Freunde, Verwandte, liebe Gemeinde, für eure Konfirmation möchte ich gern einen der für diesen Sonntag vorgesehenen Predigttexte nehmen. Ich habe mich vor ein paar Jahren schon mal mit diesem Text befasst und mag einfach einen Satz daraus sehr, sehr gerne. Ich lese aus der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag in Athen und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Atem gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Nicht, dass ich euch Jugendlichen nichts zutraue, ich traue euch jedem und jeder von euch sehr, sehr viel zu. Aber das hier könnt ihr vielleicht nicht so leicht nachvollziehen, wie sehr ich mich für diesen einen letzten Satz, vor allem in dieser Übersetzung auch Martin Luthers, begeistern kann, wie er mich fasziniert. Paulus hat eben über Gott gesprochen und sagt dann: in ihm leben, weben und sind wir. Wisst ihr noch, was das ist? Weben? Natürlich waren es Frauen damals, die an großen hölzernen Webstühlen saßen, im Grunde moderne Maschinen, die ja tatsächlich mit der beginnenden Industrialisierung die qualitativ hochwertige Großproduktion von Stoffen möglich gemacht haben. Dann saßen die Frauen an diesen Webstühlen und schoben dieses große Gestell hin und her, durch das die Fäden transportiert wurden. Und so entstand aus den unterschiedlichsten Fäden ein Gewebe. Und das ist dann jemandem, wahrscheinlich schon mehr Menschen, zu einem Bild geworden, zu einem Bild für unser Leben. Ein dichtes Gewebe aus ganz vielen, sehr unterschiedlichen Fäden. Manche hell, andere auch dunkler. Manche leuchten stark, andere sind matter. Auch verschieden stark sind sie, manche feiner, glatter oder rauer. Man sieht auch gar nicht alle. Manche davon laufen im Hintergrund, verbergen sich und doch entscheiden sie mit, wie die Vorderseite aussieht. In Gott leben, weben und sind wir. Wo wir auch sind, was wir tun oder denken, was uns freut oder traurig macht, wo wir Erfolg haben oder Niederlagen erleiden, ob wir schlafen, essen oder trinken, arbeiten oder feiern, immer sind wir in dieser Welt und diesem Leben von Gott umgeben. Die Welt, die uns umgibt, die Luft, die wir atmen, dass ich ein lebendiger Mensch bin, ein ganz schönes Exemplar, ein Original auf jeden Fall, dass ich unverwechselbar bin, vom Fingerabdruck bis zu der Art, wie ich mir mein Brötchen schmiere. Und was immer es bei euch sein mag, die Freude an der Musik, an der Natur, die Kreativität, Einfälle und Ideen, die Kraft, auch in Schwäche, Bedrängnis und Niederlagen durchzuhalten und weiterzugehen, Empfindsamkeit, all dies hat mit Gott zu tun. In ihm leben, weben und sind wir. Jetzt könnt ihr meine Begeisterung an dieser Stelle für diesen Satz vielleicht teilen. Ihr müsst das natürlich nicht und sie auch nicht. Sie können auch sagen, naja, der Pfarrer, der wird dafür bezahlt, dass er das glaubt. David Foster Wallace, ein, wie ich finde, wunderbarer amerikanischer Autor und soweit ich weiß, kein Christ und zu keiner Kirche gehörig. Er hat den Buddhismus, aber auch das Christentum aus einem gewissen Abstand heraus, aber sehr aufmerksam wahrgenommen und hat einfach einen sehr, sehr guten Blick, finde ich, für unsere Welt und für die Menschen und für das, was uns treibt. David Foster Wallace hat im Jahr 2005 eine Rede gehalten vor dem Abschlussjahrgang eines Colleges in den USA. Und er beginnt diese Rede mit einer kleinen Geschichte. Da schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Der Ältere nickt den beiden Jungen zu und sagt: "Morgen, Jungs, und wie ist das Wasser heute?" Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter. Schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: "Was zum Teufel ist Wasser? In ihm leben, weben und sind wir." Die meisten Menschen im alten Athen, ihr erinnert euch vielleicht an den eben gelesenen Predigttext, waren sich darüber sehr sicher: Gott umgibt uns. Allerdings, auch wenn man sich darin einig ist, kann das sehr verschiedene Folgen haben. Das ist so ähnlich wie mit Eltern. Es kann mir ein Gefühl der Geborgenheit geben, sie in der Nähe zu wissen. Ich kann mich aber auch beobachtet fühlen. Der Gedanke kann mich nerven, dass gleich schon wieder ein Erwachsener ins Zimmer kommt und wissen will, wie lange ich schon am Computer hocke, ob ich eigentlich schon meine Hausaufgaben gemacht habe und ob ich mich in diesem Jahr noch mal irgendwann an Arbeiten in Küche, Haus oder Garten beteiligen mag. Den meisten Athenern war der Gedanke an Gott vertraut, aber eben auch mit Angst verbunden. Darum stand auf dem Marktplatz in zentraler Lage in Athen dieser eine Altar dem unbekannten Gott. Es könnte ja sein, wir haben einen vergessen. Oh weh, wenn der uns dann böse wird. Könnte nicht sein Zorn Schreckliches über die Menschen, über uns hereinbrechen lassen? Und auf einmal sind sie uns, glaube ich, schon die Athener, wieder uns modernen Menschen sehr nahe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Angst gehabt davor, eine Prüfung nicht zu schaffen, eine Klassenarbeit, Ansprüchen von Menschen nicht zu genügen, vielleicht nicht mit Prügeln, aber doch irgendwie anders auch abgestraft zu werden, klein gemacht oder bloßgestellt, wenn ihr geforderte Leistungen nicht bringt, Erwartungen nicht entspricht. Ihr kennt das Gefühl, vermute ich, irgendwie sein zu müssen, so und so auszusehen oder euch zu verhalten, damit es für andere auch okay ist und ihr akzeptiert seid und euren Platz habt. Unsere Vorfahren, die Germanen, hatten, als das Christentum in dieser Gegend noch nicht bekannt war, einen Glauben, der sehr stark von Ängsten geprägt war. Mir macht es Kummer, wenn Menschen einen Glauben am Gott folgen, der Angst macht. Das muss man nicht. Einen Glauben, der Gott Gebote oder Gesetze über ein Menschenleben stellt, dann streift man ihn wirklich besser ab. Einen Glauben, dem nicht alle Menschen gleich viel wert sind, der vielleicht sogar bereit ist, Menschen zu opfern, weil er glaubt, für eine gute Sache zu kämpfen. Wir erleben das bis heute, gerade in manchen Teilen unserer Welt, wie bei Kyrill, dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau. Das ist Glaube an Macht, Glaube an eine Nation und ihre vermeintliche Geschichte, an ihre Größe. Es ist kein Glaube an Christus. Ist es dann besser, gar nicht zu glauben, an keinen Gott, der Kirche den Rücken zu kehren? Manche Menschen reden heute so. Ich halte das für kurzsichtig und auch nicht zu Ende gedacht. Ich habe noch keinen Menschen, möchte ich sagen, getroffen, der wirklich an nichts glaubt. Manche sagen das zwar erstmal, aber meistens merkt man doch sehr schnell, was sie alles zu ihrem Gott machen und welchen Gesetzen sie folgen und welchen Dingen sie bereit sind, vieles andere unterzuordnen. Wir alle glauben. Glauben ist etwas, was sich nicht nur auf unseren Gott beziehen muss. Es durchzieht das Leben so wie Wasser den Ozean. Ich möchte euch gerne erzählen, wie David Foster Wallace das beschreibt. Er spricht an dieser Stelle noch gar nicht von Gott, er findet aber etwas, worin wir leben und weben und sind, jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Und was uns so prägt und so alltäglich ist, dass wir es in der Regel gar nicht mehr bemerken, so wie die zwei jungen Fische im Wasser. Und doch ist es da. Und es hat dann auch mehr mit dem Glauben zu tun, als man auf den ersten Blick denken möchte. Foster Wallace erzählt das für einen berufstätigen Erwachsenen, aber ich bin sicher, ihr könnt euch das auch für einen Schüler und eine Schülerin gut vorstellen. Ein Mensch kommt abends nach 8 oder 9 Stunden anstrengender Arbeit aus dem Büro und will, müde und gestresst, nur noch nach Hause. Freut sich auf ein gutes Abendessen, ein paar Stunden Entspannung, dann früh in die Falle, denn morgen geht das Gleiche ja wieder von vorne los. Auf dem Nachhauseweg fällt ihm aber ein, oh, es ist gar nichts zu essen im Haus. Durch den Feierabendverkehr braucht er unheimlich lange bis zum Supermarkt. Bis er dort alles im Einkaufswagen hat, vorbei an Teenagern, die gedankenlos im Weg stehen, älteren Menschen, die für alles doppelt so viel Zeit brauchen, da dauert es noch einmal. Dann steht er in einer langen Schlange, natürlich wieder der falschen. Aber was bringt es, den Ärger an der Kassiererin auszulassen, die ja selbst überarbeitet ist? Hier, an dieser Stelle, so Foster Wallace, fällt eine Entscheidung. Obwohl, er sagt, eigentlich fällt sie eben nicht, denn er drückt es aus in einem Wort aus der Computersprache, und die ist euch vielleicht ein bisschen näher als das Bild vom alten Webstuhl. Er spricht von einer Standardeinstellung, mit der wir auf die Welt kommen, eine Art, wie unsere innere Festplatte verdrahtet ist, sodass ich, solange ich nicht wirklich darüber nachdenke, beim Einkaufen nach einem anstrengenden Tag und solchen Erlebnissen wohl fast jedes Mal sauer oder niedergeschlagen sein werde. Warum? Es liegt an meiner Standardeinstellung auf der inneren Festplatte, in der Einstellung, mit der ich und jeder andere Mensch auch auf die Welt kommt. Das ist einfach natürlich gegeben. Die Dinge, die sind entweder rechts von mir, sie sind links von mir, sie sind vor mir oder hinter mir. Meine Gefühle sind mir nah, aber die der anderen, die müssen erst in Worte gefasst oder anders mitgeteilt werden. Ich habe den ersten Zugang zu mir selber und immer erstmal mich im Blick. Und weil sich darum Situationen wie die ebene beschriebene alle auch um mich und meine Empfindungen drehen müssen, um meinen Hunger, um meine Erschöpfung, um meinen Wunsch, endlich nach Hause zu kommen, darum hat es oft den Anstein, als stünde die ganze Welt nur mir im Weg. Und wer zum Teufel sind diese ganzen Leute, die mich nicht vorbeilassen, die nicht sehen, dass ich mit dem Einkaufskorb komme? Warum muss die Frau vor mir im Auto mit ihrem Handy telefonieren? Warum müssen alle diese großen Geländewagen fahren, die immer 2 Parkplätze blockieren? Warum schneidet die Frau meine Spur, um 10 Meter vor mir auch vor der roten Ampel zu stehen? Warum kapiert die Lehrerin nicht, was ich drauf habe? Und warum nimmt sie mich immer im falschen Moment dran? Und interessiert eigentlich jemanden, wie es in mir aussieht? Beurteilen die mich alle nur nach dem Äußeren? Jetzt kann man all diese Dinge, meint Foster Wallace, eben auch ganz anders sehen. In dem protzigen Geländewagen sitzt vielleicht ein Mensch, der schon einmal einen furchtbaren Autounfall erlebt hat. Der Therapeut hat ihm geraten, sich einen großen, schweren Wagen zuzulegen, damit er sich beim Fahren wieder sicher fühlt. In dem Auto, das meine Spur schneidet, fährt vielleicht eine Mutter, die ihr Kind so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen möchte. Die Frau im Supermarkt, die ihr Kind anschnauzt, hat vielleicht 3 Nächte nicht geschlafen, weil sie einen kranken Mann zu Hause pflegt. Das alles ist natürlich unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Worauf es ankommt, ist, es hängt von meiner Sichtweise ab. Es geht um meine Entscheidung, was ich glaube. Foster Wallace, in den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins, da gibt es keinen Atheismus. Es gibt keinen Nicht-Glauben. Jeder betet etwas an. Und dann sagt er, es gibt sehr gute Gründe, sich dabei für Gott zu entscheiden, denn fast alles andere, was wir anbeten können, es frisst uns bei lebendigem Leibe auf. Und dafür nennt er Beispiele. Wenn wir Geld und Güter anbeten und hierin den wahren Sinn des Lebens glauben, dann können wir davon niemals genug bekommen. Wir werden immer das Gefühl haben, dass es nicht reicht. Wenn wir unseren Körper, die Schönheit, erotische Reize anbeten, ich schaue beim Seppen manchmal ganz kurz in Germany's Next Topmodel rein, dann werden wir uns immer hässlich finden Und wenn sich Zeit und Alter bemerkbar machen, wir werden 1000 Tode sterben, bevor man uns wirklich unter die Erde bringt. Wenn wir Macht, Autorität und Einfluss anbeten, dann werden wir uns schwach und ängstlich fühlen und immer selbst mehr Macht über andere brauchen, um die eigenen Ängste in Schach zu halten. Wenn wir den Verstand anbeten und als schlau gelten wollten, werden wir uns am Ende dumm vorkommen, als Hochstapler, den man im nächsten Moment, fürchte ich, schon auf die Schliche kommen wird, dass gar nichts dahinter steckt und so weiter. Es sind alles verschiedene Weisen zu glauben, weil sie bestimmte Werte über alles setzen und ihnen das Recht geben, über das Leben zu bestimmen. Sie bestimmen dann, wie wir andere Menschen sehen und sie beurteilen und auch uns selbst beurteilen. Darum fressen sie uns bei lebendigem Leibe auf. Es ist nicht egal, was wir glauben. Es ist wichtig in diesem Leben, dass wir uns klar werden, woran wir glauben, wofür wir etwas einzusetzen bereit sind, wofür wir etwas geben, Zeit, unser Geld, Eifer, Interessen, Leidenschaft und was uns so wichtig ist, dass wir eben anderes dahinter zurückstellen. Es gibt ein Leben, das Paulus mit den Worten Glauben, Hoffen, Lieben zusammenfasst. Ein Leben, das in große Freiheit führt, zu guten Beziehungen hilft, zu Freude und Glück, zu der Erfahrung, dass es einen Sinn hat, eine Bedeutung, dieses Leben. Kurz, es gibt ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Es entscheidet sich etwas daran, dass wir keine falschen Götter verehren, sondern dem Gott folgen, der zum Leben hilft. Zu uns selbst und zum anderen Menschen. Und da geht es schon um eine Entscheidung bei eurer Konfirmation, die ihr heute nicht abschließend treffen müsst, aber die ihr weiter verfolgt, prüft, damit eure eigenen Erfahrungen macht und dranbleibt, damit es euch nicht so geht wie den beiden jungen Fischen, die überhaupt keine Ahnung haben, in welchem Strom sie da eigentlich schwimmen. Noch eine Geschichte zum Schluss. David Foster Wallace erzählt sie am Schluss seiner Rede. Da stehen zwei Männer in einer Bar, irgendwo in der Wildnis von Alaska. Der eine ist Christ, der andere Atheist. Und die beiden diskutieren über die Existenz Gottes mit dieser Beharrlichkeit, die man zwischen dem vierten und dem fünften Bier entwickelt. Sagt der Atheist: Pass auf, ich habe schon gute Gründe, nicht an Gott zu glauben, aber es ist nicht so, dass ich es nie probiert hätte. Letzten Monat erst bin ich weit weg vom Camp in so einen furchtbaren Schneesturm geraten. Ich habe es noch nie so schlimm erlebt. Ich konnte die Hand nicht mehr vor Augen sehen. Ich habe mich völlig verirrt, 40 Grad unter Null. Da habe ich es gemacht. Ich habe es probiert. Im Schnee bin ich auf die Knie gegangen und habe geschrien: Gott, wenn es dich gibt, ich stecke hier fest in dem Schneesturm. Wenn du mir nicht hilfst, dann sterbe ich. Der religiöse Mann in der Bar schaut den Atheisten ganz verdutzt an. Ja, aber ich meine, dann musst du doch eigentlich an ihn glauben. Schließlich sitzt du quicklebendig hier vor mir. Der Atheist verdreht die Augen, als wäre der Christ der letzte Depp. Quatsch, Mann, da sind bloß zufällig ein paar Eskimos vorbeigekommen und haben mir den Weg zurück ins Camp gezeigt. Wenn wir die Dinge unseres Lebens, in denen wir leben, weben und sind, wenn wir sie anders sehen können, dass wir in ihnen Gott erkennen, der Liebe etwas zutrauen, dann ist das, glaube ich, immer ein Geschenk, eine Gnade, manchmal auch eine Entscheidung. Ich weiß, ich brauche Gott, der meine Selbstbezogenheit durchbricht und mir hilft, mit anderen Augen ihn und auch die Menschen und dann auch mich selbst zu sehen, aber eben nicht nur mich selbst. Hier bei eurer Konfirmation geht es nicht darum, irgendetwas zu glauben. Es geht vielmehr darum, nicht alles zu glauben, was heute verkauft wird, und Augen, Herz und Verstand offen zu halten für das, was wirklich zählt, was ein Leben tragen kann, was bleibt, Bestand hat. Ich habe noch nichts Besseres gefunden als unseren Glauben, einen sehr schönen, einen sehr befreienden Glauben, und ich wünsche euch, dass ihr das auch entdeckt. Das hier ist Wasser. Hinter diesen Eskimos steckt vielleicht mehr. In Gott leben und weben und sind wir. Wenn wir das erkennen, verändert es unser Leben zum Guten. Und dazu werdet ihr heute gesegnet. Wallace schließt seine Rede an die Abschlussklasse der College-Absolventen mit dem Satz: Ich wünsche Ihnen weit mehr als Glück. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Ich bitte Sie, aufzustehen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr seid auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft, damit sein Segen sich in eurem Leben entfaltet und Früchte trägt. Als Konfirmandengruppe habt ihr eine besondere Zeit in der Gemeinde erlebt, immer noch leider auch geprägt von den Einschränkungen dieser Tage. Für uns Christen ist der Glaube das Fundament, das unser Leben trägt. Aus ihm kommt uns Zuversicht und Hoffnung, gerade da, wo wir bedroht und angefochten sind. Damit euch der Glaube Halt, Hilfe und Orientierung bleibt, bitten wir euch. Bleibt in der Gemeinschaft der Christen, hört mit uns auf Gottes Wort, nehmt eure Verantwortung in der Welt als Christinnen und Christen wahr. Ich frage euch, wollt ihr im Vertrauen auf Gott euer Leben führen und dazu den Segen Gottes empfangen, so antwortet gemeinsam Ja mit Gottes Hilfe. Liebe Eltern, Patinnen und Paten, liebe Gemeinde, die Konfirmation bedeutet auch einen Schritt des Erwachsenwerdens. Ihre Kinder sind mündig in Fragen des Glaubens und sie merken schon jetzt, dass ihre Kinder mehr und mehr die eigenen Wege gehen und finden müssen. Als Christen wollen wir füreinander da sein, wo wir gebraucht werden, uns aber auch Freiraum geben und loslassen im Vertrauen auf Gott. Begleiten Sie Ihre Kinder mit Ihrem Gebet, wie wir es auch als Gemeinde tun wollen. Lassen Sie uns miteinander, jung und alt, unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr, du sprichst zu uns vom Leben. Wir singen und nehmen dazu Platz. Bitte die Konfirmandin, den Konfirmand, deren Name ich lese, zusammen mit den Menschen, die euch heute segnend begleiten, dann jeweils aufzustehen. Clara Saphira Bergmann. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott behüte dich. Er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Jan-Peter Bornemann. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Gott behüte dich, er behüte deine Seele, er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Frieda Marie Gerlach. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für die Freunde. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Martha Charlotte Gerlach. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du sollst ein Segen sein. Amen. Emilia Liguri. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Tim Christian Reister. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Gott behüte dich, er behüte deine Seele, er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Thierry Mathieu Schien. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Maisanne Serena Schien. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Jakob Schmidt. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Jonas Nikolas Zimmermann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Thank you.
Liebe Konfirmierte, ich möchte euch jetzt auf eine kleine Reise entführen. In den Winter des Jahres 2021. Ich weiß, das wird nicht einfach sein, denn wir sitzen hier gerade bei 20 Grad und strahlendem Sonnenschein. Aber versucht vielleicht trotzdem, euch folgendes Szenario vorzustellen. Es ist ein Samstag in der Vorweihnachtszeit, mitten in der Nacht. An einem Esstisch sitzt eine Frau im warmen Schein der Küchenlampe. Vor ihr steht eine Tasse mit dampfendem Tee, die sie mit ihren Händen umfasst, während sie nachdenklich vor sich hinschaut. Die Frau schreckt auf, als plötzlich ihr Sohn zu ihr an den Tisch kommt. Ein blonder Teenager mit verstrubbeltem Haar, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt, bekleidet mit Jogginghose und einem viel zu großen T-Shirt. Er hat diesen schlurfenden Gang, den Jungs in diesem Alter oftmals ebenso haben. Er geht in die Küche, holt sich ein großes Glas Milch und setzt sich zu seiner Mutter an den Tisch. Sie blickt auf und lächelt ihn an. Der Sohn fragt: Na Mama, kannst du auch nicht schlafen? Seine Mutter schüttelt den Kopf und lächelt. Nach einem kurzen Moment der Stille fragt der Sohn: Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Die Mutter nimmt einen Schluck Tee und denkt nach. Nach einer Weile spricht sie: Ich wünsch mir, dass du nicht immer nur zu Hause rumhängst. Dass du dich einfach mal rausschleichst. Ich wünsch mir, dass wir mal nicht wissen, wo du bist. Ich wünsch mir, dass Papa dich abholen muss, weil du viel zu viel getrunken hast. Ich wünsch mir, dass du die Schule schleifen lässt, weil dir alles andere wichtiger ist und weil es dir total egal ist, was ich davon halte. Ich wünsch mir, dass du hier heimlich eine wilde Party feierst und dass du diesem einen Mädchen endlich sagst, dass du sie magst. Und dass du dann losziehst mit deinen Freunden und die Welt entdeckst. Nur mit einem Rucksack. Ich wünsche mir einfach, dass du deine Jugend zurückbekommst. Cut. Dieses Szenario entstammt dem Werbespot eines großen Discounters, der während der Hochphase der Pandemie viral ging. Zu diesem Zeitpunkt saßen Millionen Jugendlicher, darunter vielleicht auch ihr, zu Hause und konnten viele Dinge, die man als junger Mensch ebenso macht, nicht erleben. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, welche Mutter wünscht seinem Sohn, dass er die Schule schleifen lässt, Alkohol trinkt, Party macht, um dann am Ende noch auf Rucksackreise zu gehen? Echt jetzt? Sollten Eltern ihre Kinder nicht vor allem Übel, allem Negativen und allem Schmerzhaften bewahren? Ja und nein. Ich glaube, diese Mutter liebt ihren Sohn unendlich. Sie will natürlich, dass es ihm immer gut geht, er beschützt und glücklich ist. Aber sie will auch, dass er das ganze, volle, echte und ungeschönte Leben lebt. Sie will, dass er mutig ist, hungrig auf alles, was ihm seine Zukunft bietet und vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler macht. Und ganz bestimmt hat sie auch ein bisschen Angst davor, was wohl geschehen mag. Aber sie hat Vertrauen. Sie vertraut auf ihren Sohn. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 16, Vers 13, steht geschrieben: Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Liebe Konfirmierte, dies soll ausdrücklich keine Aufforderung an euch sein, nur noch wilde Partys zu feiern, nichts mehr für die Schule zu tun und sofort auf eine Rucksacktour nach Australien aufzubrechen. Zumindest jetzt noch nicht. Und vom Alkohol lasst ihr bitte sowieso noch ein paar Jährchen die Finger. Aber ich wünsche euch, dass ihr dieses Leben lebt, in vollen Zügen, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich weiß, die Welt zeigt uns manchmal ihre hässliche Seite. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel. All dies kann einen bisweilen verzweifeln lassen. Aber gerade deshalb wünsche ich euch, dass ihr mutig seid und in eure Stärke und Fähigkeiten vertraut. so wie eure Familien euch vertrauen, wie Gott euch vertraut und so wie ihr in Gott vertrauen könnt. Hier und heute habt ihr Ja gesagt zu Gott und zu einem Leben im Glauben. Damit habt ihr die beste Grundlage für euer weiteres Leben. Quasi eine Art Superkraft, um euch allen Herausforderungen furchtlos entgegenzustellen. Wir sind bei allem, was ihr erlebt, an eurer Seite. Eure Familien und Freunde, unsere, eure Gemeinde und vor allem Gott. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Im Namen des gesamten Kirchenvorstandes gratuliere ich euch von ganzem Herzen zu eurer Konfirmation.
Lasst uns beten und dazu aufstehen. Unser Gott, wir danken dir für Konfirmandinnen und Konfirmanden. Gib du ihnen die Fähigkeit, aus den vielen Stimmen, die auf sie eindringen, deine Stimme herauszuhören. Mach sie stark, in der Gewissheit von dir geliebt zu sein. Leite sie auf guten Wegen und behüte sie.
Unser Gott, wir danken dir für ihre Familien und Eltern. Hilf ihnen, die Jugendlichen ins Erwachsenwerden zu begleiten, sie loszulassen ins eigene Leben und doch eine gute Beziehung zu ihnen zu erhalten.
Wir danken dir für alle, die die Jugendlichen für eine Zeit begleiten, Lehrerinnen und Lehrer, Freundinnen und Freunde, und bitten, dass sie Zeit und Verständnis für sie haben und miteinander einüben, wie Zusammenleben gelingt. Schenk den Jugendlichen auch Menschen, die sie auf dem Weg ihres Glaubens begleiten.
Unser Gott, wir danken dir für alle Menschen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Segne ihr Tun, dass es dazu beiträgt, unseren Kindern und Enkeln eine bewohnbare Erde für alle Menschen zu hinterlassen. Wir denken heute besonders an die Menschen, die durch Krieg, Klimawandel und alle Formen der Ausbeutung ihre Leben verlieren oder anders Schaden leiden. Brich du, Gott, alle harten Herzen, die sich dem Frieden und möglichen Lösungen immer noch verweigern.
Auf dein Erbarmen, Gott, sind wir angewiesen. Hilf uns, deiner Liebe zu vertrauen und dir in Wort und Tat zu folgen, jeden Tag unseres Lebens. Alles, was uns bewegt, lasst uns Gott sagen mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte hier nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank sagen an Bernd Thielsch, an der Technik und das Ehepaar Schmidt, die hier dafür gesorgt haben, dass wir hier draußen bei diesem schönen Wetter so gut Gottesdienst feiern können. Vielen Dank. Genau. Dank auch nochmal an die Musiker Thomas Bethmann, Hans Höhn und Peter Paulnitz für die tolle Musik heute Morgen im Gottesdienst. Herzlichen Dank Ihnen. Auch in diesem Konfirmationsgottesdienst können Sie, wenn Sie möchten, nachher beim Rausgehen hinten eine Kollekte in das Körbchen legen. Sie soll heute bestimmt sein für die Konfirmandenarbeit unserer eigenen Gemeinde und dient zum Beispiel dazu, dass Jugendliche, die sich eine Freizeit nicht leisten können, da einfach unterstützt werden und trotzdem ohne Probleme natürlich mitfahren können. So, vielen Dank für alles, was Sie dazu teilen möchten. Und den Jugendlichen habe ich schon einmal eine Vorankündigung in die Urkunde beigelegt, weil ihr habt jetzt zusammen mit zwei anderen Konfirmandenjahrgängen keine Freizeit erlebt und wir würden mal mindestens mit euch an einem Schultag frei machen und im September Kanufahren gehen, wenn ihr dazu Lust habt. Es liegt schon mal der Termin bei, aber wir melden uns auch nochmal und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das zusammen machen können. Und ein neuer Morgen. Lasst uns noch einmal miteinander singen. Thank you. Nach dem Segen gleich hören wir noch einmal Musik und dann bitte ich die Konfirmierten, noch mal hier nach vorne zu kommen, eure Taufkerze und vor allem auch eure Konfirmationsurkunde und ein kleines Geschenk der Gemeinde noch abzuholen. Und Sie dürfen sich hier, wenn Sie noch Fotos machen möchten, gern so lange aufhalten, wie Sie möchten. Ein ganz schönes, fröhliches Feiern jetzt heute. Alles Gute euch, Ihnen, euren Familien. Ja, wir dürfen gehen unter dem Segen unseres Gottes und stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. One, two.